Super, na da ist er ja. Also, jedenfalls ein alter afrikanischer Mann. Der ist jeden Tag runtergelaufen, Berg runtergelaufen ins Tal und hat dort Wasser geholt. Normalerweise tragen die Menschen ja auf dem Kopf ihre Sachen, aber wenn man zwei Kübel schleppen muss, dann klappt das mit dem Kopf schlecht. Dann hat er so ein Joch gehabt und hat da so sein Wasser immer getragen. Und der eine Bottich, den er da hatte, wenn er oben ankam an seiner Hütte, der war immer ganz voll. Und der andere Bottich, der war immer halb leer. Und irgendwann fand der Bottich, der so halb leer immer war, das furchtbar. Der hat es 2 Jahre lang ausgehalten und dann platzte es aus ihm heraus. Also ich schäme mich so furchtbar. Ich bin immer halb leer. Ich fühle mich so unnützlich. Und der alte Mann, der schaut den Bottich liebevoll an und sagt, hast du schon mal auf den Weg geschaut? Dadurch, dass du den Weg volltropft, sind auf deiner Seite wunderschöne Blumen. Und ich freue mich ständig, wenn ich die schönen Blumen sehe. Dein Sprung, das ist ein Segen für mich. Und das hat im Bottich einen ganz neuen Blick, eine ganz neue Perspektive eröffnet. Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen. Sie fühlen sich schrecklich einzigartig und fragen sich, warum. So ging es auch einem Kranken zur Zeit Jesu, von dem ich heute berichte. Die Situation war die, dass man oft gesagt hat, oder gerade die Gelehrten gesagt haben, Krankheit, das muss irgendeinen Grund haben. Das ist eine Strafe Gottes. Mit Bakterien und Viren konnte man sich das damals noch nicht so erklären. Und entweder du hast was Böses gemacht, oder es waren deine Eltern, oder sonst jemand. Und diese Person, die litt, und fragte sich, warum? Habe ich irgendwas gemacht? Haben die anderen irgendwas gemacht? Viele Fragen, aber keine Antwort. Ähnlich. Und er fühlte sich gebrochen. Gebrochen wie unser Wasserbehälter. Warum? Und ich würde gern aus Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 lesen. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. Ihnen allen verkündigte Jesus die Heilsbotschaft. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen, weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf eine Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich nur ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er fordert den Gelähmten auf. Steh auf. Nimm dein Bett, geh nach Hause, du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging nach Hause. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert, noch nie haben wir so etwas erlebt. Und alle lobten Gott. Da gibt es 4 Männer, die für ihren Freund da sind. die schlagen ihn nicht mit Ratschlägen zu oder philosophieren rum, was man denn alles tun könnte. Die packen einfach an. Die sehen, er ist krank und sie sind davon überzeugt, dass Jesus das hinkriegt. Die setzen alles dran, dass dieser kranke Mensch Jesus begegnen kann. Und sie nehmen ihn, bringen ihn zu Jesus, damit er wieder neue Lebensfreude findet. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in Südsudan bin, mit einem südsudanesischen Kollegen. Die haben sich da vorher schlau gemacht und haben gesagt, an der Grenze, da kriegt man das Visum und es kostet so und so viel. Und als sie so zurückgingen davor, haben sie nochmal gefragt und sich erkundigt. Und wir sind dann dorthin gefahren. Das war von der Hauptstadt bis zur Grenze, das war 12 Stunden nachts in so einem afrikanischen Überlandbus und wer huppelte da so und konnte nicht schlafen. Und es war staubig und eben furchtbar. Und dann kam er an und dann sagen die, ne, Weiße kriegen hier kein Visum. Die müssen nochmal zurück nach Kampala in die Botschaft. Da gibt es Visas für die. Und wir reden und hin und her. Und es ging nichts. Also blieb uns nichts anderes übrig, als früh um 5 Uhr wieder in den Bus einzusteigen. Es war nachts, als wir dann da ankamen. Und wieder zurück. Und dann sind wir die ganze Strecke wieder zurückgefahren. Und dann war das so in der, und wir wussten, um 5 Uhr macht die Botschaft zu, jetzt abends um 5 Uhr, jetzt müssen wir uns beeilen. Und dann ist der Bus so in die Hauptstadt gefahren und da war dann Stau und wie das halt so ist in den afrikanischen Großstädten zu der Zeit um 5 Uhr. Wir sind dann auf kleine Motorräder, da konnte man dann durch den Traffic Jam durchsausen, endlich zur Botschaft. Und wir kommen so 5 Minuten vor 5 Uhr an und der Wärter macht gerade die Tür zu oder der Sicherheitsbeamte. Es ist Feierabend, ihr müsst morgen wieder kommen. Und zu allem Übel verlor mein sudanesischer Kollege noch sein Handy. Und da hat er so die ganzen Kontakte drauf gehabt, wo man im Südsudan dann übernachten kann. Mit wem er wann wie sich zusammen organisiert, dass wir einfach dort hochkommen. Und dann war man richtig frustriert. Wir saßen da an der Straße. Vielleicht eine viertelhalbe Stunde, niemand hat was gemacht, wir saßen einfach nur da, wir waren erschöpft, wir waren dreckig, wir waren verschwitzt, wir waren K.O., wir hatten keine Perspektive. Und dann hört ein anderer afrikanischer Kollege von Uganda davon und er holt uns ab, er bringt uns nach Hause, er sagt, ihr könnt bei mir übernachten, er kocht für uns. Und indem, dass wir unseren Frust los, uns von der Seele reden konnten und essen konnten, haben wir irgendwie wieder neuen Lebensmut gekriegt. Es war wie ein Engel für uns, in schwarzer Hautfarbe. Lebensfreude schenken. Ich weiß nicht, ob Sie ähnliche Situationen kennen. Wir brauchen uns gegenseitig. Drehen Sie sich doch mal zu Ihrem Nachbarn um. Und lächeln Sie ihn an und sagen Sie, wir brauchen uns gegenseitig. Ja, das muss man manchmal praktisch machen, dann bleibt es besser hängen. Wir brauchen uns gegenseitig. Das gilt für denjenigen, der Hilfe braucht, weil er dadurch neuen Lebensmut und neue Lebensfreude findet. Wie der Gelähmte hier. Das gilt aber auch für den, der hier trägt, weil er so Gott ganz praktisch dient. Dienen ist immer praktisch. Sich für Gott einsetzen ist immer praktisch. Und Lebensfreude breitet sich aus, wenn wir sie teilen. Wer andere beschenkt, der wird meistens selbst auch beschenkt. Wenn ich mit Leuten von Deutschland einen Einsatz mache im Südsudan, oder im Kongo, dann ist es oft anstrengend. Die Hitze im Südsudan, die Toilettenverhältnisse, wo überall die Fliegen aus dem Loch rauskommen und ich rede über was anderes weiter, und das Essen manchmal und so weiter. Und trotzdem, wenn wir zurückkommen, haben wir den Eindruck, wir sind diejenigen, die beschenkt sind. Weil Gott uns dadurch reich beschenkt hat. und die Menschen, zu denen wir gehen, die fühlen sich gestärkt, weil sie spüren, wir sind nicht allein. Da gibt es Menschen, die stehen für uns ein, die sind da, die haben uns gern. Wir sind verbunden, wir helfen uns gegenseitig. Wir stellen uns gegenseitig Fragen, die uns weiterbringen, die unser Denken neue Horizonte öffnen können. Und die helfen uns, Dinge umzusetzen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und es gilt für uns, wo wir das mit unterstützen, wo ich das Finanzielle mit unterstütze, weil wenn ich dann sehe, wie das Früchte trägt, wie die Menschen, wie das den Menschen hilft, wie Menschen neue Lebensfreude dort kriegen, dann beschenkt mich das auch. Und dann freue ich mich mit, wie meine Gaben, wie mein Opfer, wie meine Unterstützung da ankommt. Lebensfreude schenken. Phil Bosman hat mal gesagt, teile dein Brot und es schmeckt besser. Teile dein Glück und es wird größer. Gott hat uns so geschaffen, dass manchmal ich hier auf der Trage bin. Und dann brauche ich Mitmenschen, Mitchristen, Freunde. Und manchmal sind sie auf der Trage. Und manchmal ihr Nachbar. Oder die Person im Südsudan oder im Ostkongo, da wo es Krisen gibt, da wo die Kirche schwach ist und nicht die eigene Kraft hat, sich selbst zu organisieren. Manchmal wollen wir Gottes Wirken erleben. Viele wollen von uns Gottes Wirken erleben. Aber manche auch so, ohne dass sie bereit sind, damit anzupacken. Wenn die vier Freunde nicht geschwitzt hätten und angepackt hätten, hätten sie denn das Wunder erlebt, wie Jesus den Kranken heilt? Gott fordert uns immer wieder heraus, anzupacken, praktisch zu werden, unseren Glauben einzusetzen. Und dann kommt der große Schock für die, die anpacken. Das Haus ist rappelvoll, da geht nichts mehr. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt. Wer sich für Gott einsetzt, der kann auch entmutigt werden. Aber das fasziniert mich an den Freunden. Die lassen sich nicht runterkriegen. Die sagen nicht, hätten wir uns doch gleich denken können. Und jetzt haben wir, was haben wir jetzt davon? Jetzt müssen wir den Kranken alles wieder zurücktragen. Jetzt setze ich mich schon von Gott ein und dann, ich weiß nicht, wie Sie reagiert hätten. Manchmal hängt es ja auch ein bisschen an Charakter. Hätten Sie das Jammern angefangen? Wären Sie umgekehrt? Die Freunde, die steigen Jesus buchstäblich aufs Dach. Die verhalten sich wie der Krankenwagen. Der denkt auch, ich habe Vorfahrt im Blaulicht. Und sie steigen Jesus aufs Dach und decken das Dach ab. Und ohne den Mut, das Dach abzudecken, wäre nichts passiert. Wo brauchen Sie Mut, Dach abzudecken? Wo stehen Sie, wo Sie spüren, da müsste ich jetzt ein Dach abdecken? Das Gute ist, dass die Freunde zusammen waren. Beim Dachabdecken ist es wichtig, dass man sich da vorher nochmal abspricht. Macht es denn jetzt Sinn? Ist das jetzt wirklich, was dran ist? Ich meine, stellen Sie sich das mal vor, da fängt das Bröckeln an und dann Sachbeschädigung, das ist Hausfriedensbruch und alles Mögliche. Da ist es schon gut, wenn man sich im Vorfeld mal abspricht. Wir als Christen, wir müssen nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Wir haben uns gegenseitig, da wo wir merken, da komme ich nicht, weil wir glauben, dass Gebet die Welt ändert und dass unsere Gebete ankommen. Und deswegen ist es uns wichtig, Menschen die Möglichkeit zu geben, mitzubeten. Gerne können Sie mich danach auch ansprechen, wenn Sie Interesse haben, wenn Sie Fragen haben. Und deswegen geben wir Menschen die Möglichkeit, das mit zu unterstützen, weil wir als Christen weltweit zusammengehören. Und dann kommt das Beste. Alle sind von Jesus überrascht, wie bei unseren Wasserträgern. Erinnern Sie sich noch? Dein Sprung ist ein Segen. Schau dir die ganzen Blumen an. Jesus hätte auch einfach sagen können, wer sich hier vordrängelt, der kommt hier gar nicht dran. Bitte hinten anstellen. Der hätte auch sagen können, sag mal, könnt ihr nicht warten hier, bis ich wieder rauskomme, einfach hier oben das Dach abzudecken und ein Loch reinzumachen? Glaubt ihr, ich will hier im Haus verhungern? Ich gehe doch wieder raus. Jesus schaut den Gelähmten an und bringt ihm ganz viel Wertschätzung entgegen. Mein Sohn. Für Jesus ist der Kranke nicht nur irgendjemand, sondern Gottes Kind. Und dann setzt Jesus bei dem viel tieferen Problem an. Bei der Weltanschauung von dem Gelähmten. Wer hat gesündigt, dass ich gelähmt bin? Waren das meine Eltern? War das ich selber? Und wenn, was habe ich denn gemacht? Und wie kriege ich die Strafe Gottes wieder los? Und Jesus philosophiert da nicht lang rum. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Was auch immer die Leute jetzt denken. Der hat bestimmt was Böses gemacht, deswegen hat ihn Gott bestraft. Oder die Eltern haben bestimmt irgendwas gemacht. Was auch immer wer denkt, die Sünden sind vergeben. Es ist weg. Du bist frei. Du musst dir keinen Kopf mehr darum machen. Und der Mann kann aufatmen. Aber da gibt es Menschen, die können sich nicht mitfreuen. Die sehen überall das Haar in der Suppe. Ich weiß nicht, ob Sie solche Leute auch kennen. Ich hoffe, ich und Sie, wir können nicht dazu. In manchen Situationen neigen wir ja dazu, Dinge negativ zu sehen. Manchmal auch aufgrund unserer Biografie und Ähnliches. Und wir brauchen Gott, der uns da immer wieder neu befreit. Jedenfalls gibt es da Menschen, die gern die Sache negativ sehen. Und Jesus riskiert aus Liebe zu dem Mann einen Konflikt mit ihnen. Wer hat das Recht, ihr Sünden zu vergeben, außer Gott? Und Jesus macht seine göttliche Herkunft deutlich, damit ihr wisst, dass ich Gottes Vollmacht habe, dass ich Gottes Sohn bin. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Kranke wird jetzt auf einmal mit seiner Grenze konfrontiert. Die Leute, die so im sozialen Bereich arbeiten, die kennen das ja auch. Leute, die jetzt lange sich so vielleicht krank waren oder lange nicht und auf einmal jetzt über ihren Schatten springen müssen, aufstehen müssen. Tragen die Beine jetzt wirklich, wenn ich sie seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr benutzt habe? Und was ist, wenn es doch nicht klappt? Lachen die anderen dann alle? Vielleicht kommt bei manchen auch der Gedanke, aber das ging doch auch so. Und alle Leute haben sich um mich gekümmert. Und ich war im Mittelpunkt. Und jetzt auf einmal muss ich selber ran. Und der Kranke nimmt seine Trage, steht auf, nimmt die Trage und geht. Und ist fähig, sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und alles jubelt. Erinnern Sie sich noch an den Behälter mit dem Wasserträger? Ich glaube, wir haben alle irgendwo unseren Sprung in der Schüssel. Aber das ist nicht schlimm. Das ist für Gott kein Problem, weil Gott unsere Risse und Sprünge zum Segen verwandeln kann. Wie die Blumen vor Ort, damit Menschen Jesus begegnen, wie die Gelähmte, damit wir Menschen helfen, dass sie Jesus begegnen können, aber auch weltweit, weil wir glauben, dass Gebet die Welt ändert, weil wir uns gemeinsam einklinken können in der Fürbitte, dass Menschen im Kongo, im Südsudan, in Syrien Frieden finden, Frieden mit Jesus und selbst als Friedensstifter in ihre Gesellschaft gehen. Ich möchte noch beten. Aber vorher schauen sie ihren Nachbarn nochmal an und lächeln ihn nochmal an. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir gemeinsam hier sind, dass du uns zusammengestellt hast, als Geschwister uns gegenseitig zu tragen und zu helfen, vor Ort, und deine frohe Botschaft weiterzutragen, damit Menschen heil werden, damit Menschen frei werden, damit Menschen Hoffnung und Liebe in dir finden, aber auch weltweit, im Kongo, im Südsudan, dort wo Not ist, in den Ländern, wo Menschen Hass haben. Sende du die Friedensboten und hilf du uns, die Kirche dort zu stärken, damit sie den Menschen helfen können, ihren Hass bei dir abzugeben, um eine Spirale von Hass und Gewalt zu durchbrechen, um vergeben zu können, weil du uns vergibst und weil du der Heiland bist. Gebrauche du uns zum Segen und zeig du uns immer wieder neu, wo du uns gebrauchen möchtest, Lebensfreude an unsere Mitmenschen und anderen zu verschenken. Amen.